Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Samstag, der 4. Mai 2024, 15.23 Uhr am Nachmittag. Normalerweise würden also in ein paar Minuten die US-Börsen öffnen, aber am Wochenende bleiben natürlich auch die geschlossen. Stattdessen beginnt eben in ein paar Minuten, nämlich um 15.30 Uhr, der aktuelle Bundesligaspieltag, beziehungsweise begonnen hat der schon gestern, aber die Samstagsspiele, die Nachmittagsspiele, die beginnen gleich und wenn ich das richtig mitbekommen habe, überträgt sogar Sat.1 das Spiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart live. Insofern möchte ich den heutigen Podcast auch nicht zu lange werden lassen, um noch einen großen Teil des Spiels sehen zu können, auch wenn die Meisterschaft ja schon entschieden ist. Ja, gehen wir daher sofort in Medias Res und das Thema heute, das sind Aktien aus dem Bereich erneuerbare Energien und das war ein Vorschlag eines Hörers, den ich natürlich gerne aufgegriffen habe. Zuletzt musste der Podcast am Wochenende ja öfter mal ausfallen, deswegen habe ich mir fest vorgenommen, ihn heute zu machen und mich auch für dieses Thema entschieden. Bevor ich jedoch zu den Werten komme, die ich eigentlich besprechen möchte, muss ich noch auf ein paar Aktien in diesem Sektor eingehen, die immer wieder von der Masse, wenn man so will, gerne genommen werden, gerne gesehen werden und die aus meiner Sicht aber absolute Zockerwerte sind, wo wenig Substanz dahinter steckt. Und das sind die Aktien von Ballard Power aus Kanada, ein Unternehmen aus dem Bereich der Brennstoffzellentechnik, dann aus den USA Plug Power, ebenfalls im Bereich der Wasserstoff-Brennstoffzelle unterwegs und eben aus Skandinavien die Neel ASA. Und bei der letzteren muss man auch noch dazu sagen, das ist eine Aktie, die grundsätzlich in Deutschland sich so großer Beliebtheit erfreut, dass teilweise 70% und mehr der ausstehenden Aktien in den Händen deutscher Kleinanleger gelegen haben. Und woher weiß ich das? Nun ganz einfach, weil es gibt einen Verwalter solcher Aktien, solcher in Anführungszeichen ausländischen Aktien und das ist die Firma Clearstream, die auch hier nicht weit von mir entfernt sitzt, in Luxemburg. Und dort kann man eben sich anschauen, welche Aktien die so verwalten, welche Aktien die so für Anleger eben aufbewahren. Und da war es eben sehr auffällig, dass Neel ASA eine der Aktien ist, wo, wie gesagt, ein großer Teil des sogenannten Free Float, des Streubesitzes eben bei diesem Unternehmen lag. Und das eben, wie gesagt, ist ein Verwahrer für beispielsweise die Deutsche Börse arbeitet mit ihnen zusammen und deswegen kann man davon ausgehen, dass ein großer Teil dieser Aktien, die dort eben verwahrt wurden, im Auftrag, im Prinzip indirekt im Auftrag deutscher Kleinanleger waren. Und das ist natürlich immer schon kein so besonders gutes Zeichen, denn ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, es gibt insbesondere im angelsächsischen Raum, im amerikanischen Raum den Spruch City German Money, stammt noch so aus der neuen Marktzeit, damals Medienwerte, Entertainment, EMTV und wie sie alle hießen, Kinowelt, die am neuen Markt waren, die Millionensummen dort eingenommen haben durch die Börsengänge, die Aktien dann durch die Decke geschossen und die haben dann mit diesem Geld in Hollywood Filme gekauft, teilweise grottenschlechte Filme, aber trotzdem für Riesensummen. Und aus dieser Zeit stammt dann eben noch der Begriff. Zunächst wurden die Manager dieser Unternehmen, zum Beispiel der Herr Kölmel hat damals ja auch dazugehört, mit dem Begriff Silly German Money in Verbindung gebracht. Aber letztendlich hat man in Amerika auch dann da so ein bisschen hindurchgeschaut und hat sich dann gesagt, ja okay, aber diese Manager, die hantieren ja mit Geld, was sie eben von deutschen Anlegern, bevorzugt deutschen Kleinanlegern eben eingesammelt haben. Und wie gesagt, deswegen weltweit der Ruf deutscher Kleinanleger jetzt nicht unbedingt der beste. Sprich, wenn deutsche Kleinanleger sich auf einen Wert stürzen, massenhaft, dann ist das meistens eher ein schlechtes Zeichen. Und Neel ASA war eben eine solche Aktie. Und kein Wunder, dass dann dieses Unternehmen auch in den, wenn man so will, Betrugsfall Nikola verwickelt war. Man hatte ja dort eine Beteiligung auch. Und mittlerweile ist ja klar, der ehemalige Chef und Gründer des Unternehmens, der ist ja verurteilt worden in den USA. So kann man tatsächlich jetzt auch von einem Betrugsfall sprechen. Und Nikola, muss man auch sagen, eine Aktie, die vor 2-3 Jahren da in diesem Börsenboom an die Börse gekommen ist im Zuge eines sogenannten SPAC-Deals, also SPAC. Und das Unternehmen dürfte auch vor dem Ausstehen und dass Neel ASA hier überhaupt seine Finger mit im Spiel hatte, spricht auch nicht unbedingt für das Unternehmen und damit die Aktie. Alles in allem muss man sagen, die Aktie fällt im Prinzip seit Jahren, obwohl es ja so ein großer Wasserstoffgewinner sein sollte. Im Jahr 2021 im Hoch lag die Aktie bei Kursen von über 3,35 Euro. Aktuell werden noch 45 Cent bezahlt. Da muss man auch dazu sagen, zuletzt ist sie sogar ein bisschen gestiegen. Die absoluten Ausverkaufspreise, die lagen schon unter 40 Cent. Das heißt, man muss ja auch sagen, bei so kleinen Penny-Stocks sind Bewegungen von 4, 5 Cent gleich 10% plus. Also insofern hat sie sich schon so ein bisschen von den Tiefs gelöst und kurzfristig mag es sein, dass die Zocker sie auch nochmal Richtung 48 oder 50 Cent treiben. Letztlich sollte man aber das nutzen, um hier auszusteigen und wie gesagt, ich sehe keine große Zukunft für dieses Unternehmen. Aus meiner Sicht ist das ja eine Luftnummer, so kann man im Wasserstoffbereich sicherlich sagen. Ebenfalls eine ziemliche Luftnummer, Plug Power. Die schaffen es teilweise nicht mal, wenn man so will, die Anleger ordentlich zu informieren. Da werden dann irgendwelche Planzahlen herausgegeben, die werden massiv verfehlt, aber es gibt keine Umsatz- oder Gewinnwarnung und das muss sich der Anleger dann immer so ein bisschen selbst zusammensuchen. Das Unternehmen hat vor einigen Monaten sogar auch davor gewarnt, dass man innerhalb eines Jahres vor dem Ausstehen könnte. Dann hat man aber es geschafft, wieder einmal genug Dumme zu finden, um eine Kapitalerhöhung durchzuziehen und dadurch konnte man jetzt diese Concern-Problematik, die man seinerzeit ja melden musste, erst einmal wieder umgehen. Wir haben hier einen Börsenwert für ein Unternehmen, das im Prinzip seit 20 Jahren und länger noch nie Geld verdient hat, wirklich, in Höhe von 1,74 Milliarden Euro, so steht es bei Comdirect. Das wären rund 2 Milliarden Dollar, vielleicht sogar etwas mehr. Und da kann man sich schon fragen, warum wird das für eine solche Aktie bezahlt? Das heißt, auch diese Aktie würde ich definitiv strikt meiden. Und genauso meiden würde ich eine Ballard Power, die vor, keine Ahnung, mehr als 40 Jahren in Kanada gegründet wurde, die auch schon mal zu Hochzeiten der New Economy Bubble um das Jahr 2000 durch die Decke geschossen ist. Anschließend brach der Kurs dann völlig zusammen und seit diesem Zeitpunkt kenne ich das Unternehmen auch, weil ich zuvor bewundert habe, wie diese Aktie wirklich durch die Decke geschossen ist. Und dann, nachdem sie zusammengekracht war, habe ich mich dann tatsächlich mit dem Bereich Wasserstoff-Brennstoffzelle intensiv befasst. Weil ich mir dachte, okay, wir hatten ja einen mega Höhenflug und jetzt ist die Aktie abgestürzt und jetzt könnte das ja ein antizyklisch guter Kauf sein, wenn die vielleicht nochmal auch nur annähernd ihre alten Höchstkurse erreichen könnte, dann würde sich der Kurs ja vervielfachen und deswegen habe ich mich intensiv, wie gesagt, mit der Wasserstoff-Brennstoffzelle befasst, habe sehr viel mit Ingenieuren damals auch gesprochen und das einhellige Ergebnis war, außer vielleicht bei Ingenieuren, die in der Branche da gearbeitet haben, dass die Wasserstoff-Brennstoffzelle jetzt nicht unbedingt die ganz große Zukunft hat. Sie kann sinnvoll sein, so sagte man mir, bei Nutzfahrzeugen, also LKWs und so weiter, vielleicht auch bei Schiffen im Flugbereich, muss man es noch sehen, aber sie wird sich definitiv nicht im Bereich der privaten Fahrzeuge, der PKWs, der Kleinautos und so weiter durchsetzen. Und ja, vor diesem Hintergrund habe ich die Aktie damals dann auch nicht angefasst. Im Nachhinein muss man sagen, war es vielleicht trotzdem ein Fehler, wenn man da rechtzeitig reingegangen wäre, lange genug drin geblieben wäre. In diesem Börsenboom 2021 nach dem Corona-Crash schoss sie ja wieder durch die Decke. Zwischenzeitlich hatten sich da ja auch Chinesen, glaube ich, beteiligt. Aber mittlerweile muss man auch sagen, ein ähnliches Ergebnis wie damals schon um das Jahr 2000. Ein Tannenbaum-Chart, sprich es ging erst gewaltig nach oben im Top auf über 34 Euro und dann genauso gewaltig nach unten. Aktuell werden 2,60 Euro etwa dafür bezahlt. Und auch hier muss man sagen, die Aktie ja, war auch schon mal tiefer, hat sich zuletzt sogar so ein bisschen erholen können, aber übergeordnet ist hier immer noch ein klarer Abwärtstrend intakt. Und meines Erachtens sind das Unternehmen alle drei, die über kurz oder lang vor dem Ausstehen, da stellt sich dann immer nur die Frage, wie lange dauert's? Und bei Plug Power kann es noch lange dauern, wenn die halt immer genug Dumme finden, die ihnen frisches Kapital ja, einschießen. Ja, und damit komme ich jetzt aber zu besseren Werten und da gehen wir jetzt erstmal in den Bereich Windkraft und da haben wir die Aktie von Abo Wind. Da gab es kürzlich eine interessante Analyse von Jonathan Neuscheler von Abilitato. Kann ich sehr empfehlen auch die Seite abilitato.de, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und der hat das Unternehmen auseinandergenommen und generell kam er zu dem Schluss, dass es sich um ein relativ gutes Unternehmen handelt. Auch familiengeführt, wenn man so will. Und das ist zugleich aber auch so ein bisschen der Kritikpunkt, den er da hat anklingen lassen. Denn das Unternehmen ja möchte jetzt in Kürze oder hat vielleicht auch schon frisches Kapital auftreiben, insbesondere im Zuge einer Kapitalerhöhung, um eben weiter wachsen zu können. Und John hat sich das Unternehmen näher angeschaut und ist zu dem Ergebnis gekommen, das wäre eigentlich nicht unbedingt notwendig, wenn man sich mehr auf die Kerngeschäfte konzentrieren würde. Und deswegen, es gibt da auch so ein bisschen Streit mit den ausstehenden Aktionären, mit dem Free Float, wenn man so will. Da gibt es dann auch Diskussionen in Foren wohl. Hab selber jetzt da noch nicht groß mich drum gekümmert, aber Fakt ist, dass das so ein bisschen derzeit auf der Aktie lastet. Nichtsdestotrotz muss man sagen, alleine in diesem Jahr ist sie schon sehr, sehr gut gelaufen. Anfang des Jahres, um den Jahreswechsel herum, hatten wir hier Kurse im Bereich von 40, 41, 42 Euro. In der Spitze waren wir dann im März schon bei über 60. Also das waren ein Plus von über 50% oder rund 50%. Zuletzt sind wir dann etwas zurückgesetzt, auch im Zuge dieser Streitereien. Aber generell sieht das Ganze wirklich gut aus, muss man sagen. Wir haben hier ein Unternehmen, das zuletzt 2023 einen Jahresumsatz von knapp 300 Millionen Euro eingefahren hat. Wir haben dafür eine Market Cap, die etwas über 500 Millionen derzeit liegt, also ein Kursumsatzverhältnis von nicht ganz 2. Man muss sagen, mit der Profitabilität, da ja, hapert es noch so ein bisschen, deswegen will man sich ja jetzt auch frisches Geld so ein bisschen besorgen. Aber generell, wenn man sich das anschaut, was das Unternehmen in der Vergangenheit geleistet hat, im Jahr 2019 lag der Jahresumsatz noch bei 126,3 Millionen Euro, 2020 149,2, dann kam Corona, es gab nochmal einen Umsatzrückgang auf 127,1 Millionen und dann 231,7 und zuletzt, wie gesagt, knapp 300 Millionen, 299,7, um genau zu sein. Und ja, vor diesem Hintergrund muss man eigentlich ganz klar sagen, das ist ein Wachstumsunternehmen. Der Kurs hat sich in den letzten Jahren, muss man schon sagen, relativ gut entwickelt. Und jetzt zuletzt, teilweise schoss die Aktie ein bisschen sehr steil nach oben. Das wurde jetzt dann auch auskorrigiert. Wir hatten ja insbesondere im Jahr 2022 und dann 2023 aufgrund Subventionen in den USA einen Boom im Bereich der regenerativen Energien. Und in dem Bereich ist eben AboWind auch tätig, wobei die mittlerweile auch nicht nur Wind machen, muss man ganz klar sagen. Das ist ja genau das Problem, was man so ein bisschen hat, weswegen man zum Teil auch die frischen Gelder sich da besorgen will. Und ja, vor diesem Hintergrund muss man sagen, insgesamt eine sehr schöne Aktie, die man durchaus jetzt langsam sich auf die Watchlist zumindest packen kann, nachdem sie ja jetzt auch von den Höchstkursen aus dem Jahr 2023, die knapp unter 90 Euro lagen, deutlicher zurückgekommen ist und nachdem sie zuletzt einen Aufwärtstrend ausgebildet hat, aber innerhalb dieses Aufwärtstrends jetzt auch zurückgesetzt ist. Mag sein, dass es nochmal ein, zwei Euro tiefer geht, aber tendenziell kann man sie sich dann durchaus mal näher anschauen und gegebenenfalls ins Depot packen. Ja, und der große Konkurrent, wenn man so will, von AboWind, Energiekontor. Und hier muss man sagen, ein Unternehmen, ja, das im Prinzip so ein bisschen ähnlich ist, zuletzt Jahresumsatz 2023 241,8 Millionen Euro, also von daher etwas kleiner. Nichtsdestotrotz ist der Börsenwert höher und das liegt daran, dass man hier eben solche Querelen, wie es sie bei AboWind zum Teil zuletzt gab, nicht hat. Im Gegenteil, man muss sagen, Energiekontor ist auch nicht, wenn man so will, familiengeführt, sondern hier hat man in Anführungszeichen externe Manager am Ruder und alles in allem muss man sagen, auch hier ein Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien, insbesondere natürlich Windkraft, aber nicht nur Windkraft, auch eben Solar und anderes, das einen ähnlich guten Track Record hat wie eben die AboWind, zum Teil sogar noch besser, weil es hier keinen Einbruch aufgrund von Corona gab. Wenn man sich beispielsweise die Umsatzentwicklung anschaut, 2019 lag der Jahresumsatz noch bei 63,7 Millionen Euro, 2020 mehr als eine Verdopplung, 146,6 Millionen Euro, 2021 dann kaum Wachstum, aber eben kein Rückgang, wie wir es eben bei AboWind gesehen haben, 156,5 Millionen Euro, 2022 187,6 Millionen Euro und dann zuletzt die genannten 241,8 Millionen. Insofern ja, könnte man sagen, von der Entwicklung her gefällt die Energiekonto eigentlich sogar noch etwas besser. Das Problem ist halt nur, wir haben hier auch einen Börsenwert, der fast schon doppelt so hoch liegt. Ich hatte eben gesagt, bei AboWind gut 500 Millionen und bei Energiekonto sprechen wir über gut 900 Millionen Euro. Also nicht ganz das Doppelte, aber doch deutlich teurer. Und vor diesem Hintergrund, ja, wenn man sich auf die Fundamentals besinnt und die fundamentale Bewertung schaut, dann muss man vielleicht die AboWind vorziehen. Wenn man aber sagt, okay, ja, diese Querelen da um Beschaffung frischen Kapitals und das kann ja kurzfristig auch nochmal auf den Kurs drücken und so weiter, dann kann man sich auch alternativ die Energiekonto mal anschauen. Auch hier muss man sagen, die Aktie ist deutlich unter ihren Höchstkursen, ist noch nicht so lange her. Im Jahr 2022, glaube ich, war es, hatten wir Kurse über 100 Euro. Aktuell sprechen wir über 65, das sind dann also durchaus mehr als 30% Kursrückgang, vom zwischenzeitlichen Hoch. Und zuletzt muss man sagen, die Aktie auch tatsächlich tendenziell so ein bisschen in einem Abwärtstrend. Das ist etwas anders als bei Abowind, die ja zuletzt einen schönen Aufwärtstrend hatten. Aber das Gute hier, der Bereich um 60 Euro, und wir stehen aktuell bei 65, also nur etwa knapp 10% drüber, der war zuletzt immer eine charttechnisch sehr, sehr gute Unterstützung, so prinzipiell von etwa 55, 54, 55 bis 60 Euro. Und das heißt, kurzfristig haben wir vielleicht sogar noch ein bisschen Luft nach unten, kann nochmal 10-12% vielleicht auch mal zurücksetzen. Aber tendenziell sind wir den Tiefs meines Erachtens eher nahe. Und dann wäre Energiekontor tatsächlich eine gute Alternative zu Abowind. Wie gesagt, man muss sich dann entscheiden, worauf man schaut. Eher auf die Fundamentals, da ist Abowind vielleicht sogar ein bisschen besser. Oder aber darauf, dass hier weniger Streit mit den Aktionären etc. es gibt und keine Kapitalerhöhung zumindest kurzfristig wahrscheinlich ansteht. Und dann entscheidet man sich vielleicht eher für eine Energiekontor. Ja, und eine dritte deutsche Aktie aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, die ich Ende letzten Jahres, glaube es war November, auch besucht habe vor Ort, auch im Zuge mit Abilitato zusammen, muss man sagen, es gab da so ein Treffen, ist die 2G Energy und die sitzen in Heeg. Ja, das ist so, ja, in der Nähe, glaube Duisburg ist jetzt nicht so weit weg, also es liegt da so am Rande des Ruhrpott, Münsterland, so die Gegend ist das schon. Und generell muss man sagen, war ein sehr schöner Firmenbesuch, sehr viel dort gelernt, auch die ganzen ja, Geräte gesehen, die dort eben eingesetzt werden zur Herstellung von gewissen Kraftwerkstypen und eben die auch. Und alles in allem, wie gesagt, hat sich der Besuch definitiv gelohnt und ich habe die Aktie seitdem dann auch engmaschig verfolgt. Generell muss man sagen, alles, was der Vorstand damals so angedeutet hat, versprochen hat, so ein bisschen auch offiziell gemeldet wurde, das hat sich als richtig erwiesen und insofern, ja, die Kursentwicklung der Aktie zuletzt auch ganz gut. Übergeordnet muss man sagen, hat sie zuletzt jetzt einen großen Kurssprung hingelegt, nachdem man auch gute Zahlen gemeldet hat. Mitte April stand die Aktie noch im Bereich 21 Euro, 21,50 Euro. Mittlerweile sind wir schon wieder bei 26 Euro angekommen. Auf Sicht der letzten Monate eine Art W-Formation, die man mit Kursen über 24, 24,50 dann auch nach oben aufgebrochen hat. Und alles in allem kann man jetzt davon ausgehen, dass die Aktie kurzfristig durchaus Luft hat. Die bisherigen Hochs der letzten Jahre so im Bereich von 30 Euro durchaus wieder anzusteuern. Vielleicht geht es noch einen Tick höher. Im absoluten Hoch waren es mal Kurse von über 32 Euro. Für die jetzt sofort sehen, sei mal noch so ein bisschen dahingestellt. Aber alles in allem muss man auch hier sagen, aus fundamentaler Sicht ein Jahresumsatz von zuletzt 365 Millionen Euro, ein Börsenwert von 465 Millionen Euro. Das ist also auch ein Kursumsatzverhältnis, was nur etwas über 1 liegt. Das halte ich für nicht zu teuer. Und aus charttechnischer Sicht zuletzt die Situation im Zuge der guten Quartalszahlen, die gemeldet wurden, deutlich aufgehellt. Mag sein, dass es kurzfristig auch nochmal einen Rücksetzer gibt. Vielleicht ja, setzen wir nochmal von etwa 26 auf 24 bis 25 Euro zurück. Das wären so 5, 6, 7%. Aber aus meiner Sicht sollte man das dann sich auf die Watchlist packen und die Aktie dann hier durchaus einsammeln. Denn wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir über kurz oder lang wieder deutlicher nach oben gehen. 2G Energy hat damals in der Präsentation auch sehr schön deutlich machen können, muss man sagen, dass für die Energiewende, die in Deutschland geplant wird, auch ja, man ein Unternehmen ist, ja, was da unentbehrlich ist. Man hat auch seinerzeit sagen können, ich glaube, der Herr Spahn, der hat das Unternehmen auch mal besucht, der ehemalige Gesundheitsminister, der jetzt in anderen Bereichen, eher so im Wirtschaftsbereich auch unterwegs ist. Und alles in allem, wie gesagt, ja, 2G Energy, eine Aktie, die in der Vergangenheit auch schon mal in einem regelrechten Hype war, die jetzt in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen vergessen wurde. Und dennoch, der Aktienkurs steht relativ gut. Und wenn man hier schon längerfristig drin ist, muss man auch sagen, war das auch eine Erfolgsgeschichte. Man muss sich mal anschauen, das ist natürlich splitbereinigt, aber im Jahr 2009 gab es die Aktie für unter 1,90 Euro, sehe ich hier gerade am 2. Januar 2009. Und heute steht sie bei 26. Das heißt, da konnte man innerhalb von 15 Jahren sein Geld auch vervielfachen. Und wie gesagt, das auf jeden Fall ein deutscher Nebenwert, den man sich mal auf die Watchlist packen sollte aus dem Sektor der erneuerbaren Energien. Ja, dann als nächstes die Aktie von Nordex aus dem Windkraftsektor. Und da muss man sagen, gab es zuletzt auch gute Nachrichten und die Aktie ist daraufhin auch deutlicher angesprungen. Allerdings, ja, ist das hier so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Denn generell ist Nordex aus meiner Sicht eigentlich in der Windkraftbranche zu klein. In der Vergangenheit war ja auch Susanne Klatten, die BMW-Erbin mit Skion, also SK großgeschrieben für Susanne Klatten und dann Ion, einer Beteiligungsgesellschaft hier bei Nordex schon einmal investiert, hat sich mittlerweile aber da auch weitestgehend wohl verabschiedet. Und dass der große Grund dafür ist halt, dass Nordex, wie gesagt, im Konzert der Großen eigentlich nicht mithalten kann. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal überraschend, wenn man sich anschaut, dass dieses Unternehmen zuletzt einen Jahresumsatz von immerhin 6,5 Milliarden Euro gestemmt hat. Und wir hier auch über ein Unternehmen sprechen, das einen Börsenwert von 3,27 Milliarden Euro derzeit auf die Waage bringt, was übrigens dann ein Kursumsatzverhältnis von 0,5 ziemlich genau ist. Aber ja, das alles kann eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass man im internationalen Windkraftbusiness eher eine kleine Nummer ist. Zum Vergleich haben wir beispielsweise die dänische Vestas, die hier der absolute Weltmarktführer schon seit langer Zeit ist. Auch eine Aktie, die sehr volatil ist, und die haben derzeit einen Börsenwert von über 24 Milliarden Euro. Und da sieht man halt schon, ja, auch an der Börse, eine Vestas ist nicht umsonst sieben, fast achtmal so hoch bewertet, was die Market Cap angeht. Und vor diesem Hintergrund nützt dann auch nichts, dass Nordex ja, da haben sich ja vor längerer Zeit Spanier eingekauft, ein spanischer, ich glaube, Baukonzern ist das sogar, der auch dafür gesorgt hat, dass das Unternehmen ja besser in die Spur gekommen ist. Aber das alles kann eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf lange Sicht das eben keine Erfolgsgeschichte ist. Wenn man sich auch die Entwicklung des Unternehmens anschaut, da muss man sagen, zuletzt gab es zwar auch ein deutliches Umsatzwachstum, 2019 Jahresumsatz 3,3 Milliarden, 2020 4,7, 2021 5,4, 2022 5,7 und zuletzt dann 6,5 Milliarden, also nahezu verdoppelt seit 2019 der Jahresumsatz. Aber zugleich war man eben die meiste Zeit dann auch nicht profitabel, hatte trotzdem immer weiter Mitarbeiter aufbauen müssen. Die Mitarbeiterzahl von 6.880 im Jahr 2019 auf mittlerweile über 10.100, konkret 10.133 wird hier angegeben, gestiegen. Und deswegen brauchte eine Nordex in der Vergangenheit halt auch immer wieder frisches Geld, um die Geschäftsentwicklung weiter zu finanzieren. Und das hat eben auch immer wieder auf dem Aktienkurs gelastet. Nichtsdestotrotz, es ist natürlich eine zyklische Branche und es gibt auch immer zwischendrin wieder Aufwärtszyklen, insbesondere wenn dann eher grüne Regierungen an der Macht sind in den USA. Biden hat ja dort die regenerativen Energien ganz klar stark subventioniert. In Deutschland quasi rot-grün plus gelb, also die Ampel hat auch wieder mehr für regenerative Energien getan. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sei ja mal dahingestellt. Und dementsprechend, ja, hat das diesen Unternehmen zuletzt geholfen. Es steht nun aber zu befürchten, dass die Ampel in Deutschland nicht mehr lange ihr Unwesen treibt. In den USA könnte auch Trump wieder von Biden übernehmen. Das könnte dann auch wieder dazu führen, dass die Förderungen hier eingedampft werden. Hinzu kommt, man hat natürlich auch durch diese Förderungen, die es gab, durch diese Subventionen, die es gab, auch viel Wachstum vorweggenommen. Und insofern, charttechnisch muss man sagen, Nordex zuletzt sehr schön gelaufen. Charttechnisch sogar mit einem frischen Kaufsignal. Der Ausbruch über die Marke von 13 Euro hat hier ein Kaufsignal generiert mit Kursziel im Bereich 16. Anschließend wären sogar Kurse bis 20 Euro denkbar. Also shorten würde ich sie definitiv aktuell noch nicht. Das käme aus meiner Sicht, selbst wenn man es vorhat, noch ein bisschen zu früh. Aber generell glaube ich halt nicht, dass diese Aktie sich langfristig weiter positiv entwickeln wird. Es wird hier sehr zyklisch bleiben. Aktuell ist man wieder eher auf dem Weg nach oben. In der Vergangenheit, beispielsweise 2021, war man in der Spitze auch bei Kursen über 24. Anschließend ging es dann nach unten im Zuge der Korrektur zurück auf Kurse weit unter 10. Da war man schon fast im Bereich von 8 Euro oder teilweise sogar auch unter 8 Euro angekommen. Und das war, wie gesagt, dann eine Drittelung. Und jetzt zuletzt schöne Kursentwicklung. 16 Euro kann ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht klappt es auch noch mit den 20. Aber ich würde das immer ja mit Skepsis begleiten. Wenn ich hier drin wäre, würde ich mich über die Kursgewinne, die ich bisher habe, freuen. Die Aktie erst einmal weiter laufen lassen. Aber wenn es dann Anzeichen gibt, dass der Kurs langsam einen Top bildet, dann sollte man eben auch schnell wieder raus sein. Denn wie gesagt, langfristig ist das jetzt eine sehr zyklische Branche. Selbst eine Vestas Wind hat extreme Zyklen drin. Und generell ja, würde ich in der Branche ohnehin wenig machen. Da gibt es andere, beispielsweise die 2G Energy, die ich eben genannt habe. Beispielsweise auch ein Energiekonto oder ein Abo Wind, die mir deutlich besser gefallen. Aber kurzfristig, wie gesagt, ist bei Nordex vielleicht auch noch ein bisschen was möglich. Und ja, eine Alternative zu Nordex, die etwas weniger Risiko hat, aber nicht unbedingt weniger Kurschancen, weil sie eben auch sehr volatil ist, die Vestas Wind, die ja zuletzt auch eher zurückgelaufen ist, also ein bisschen gegenläufig zu Nordex war und aber jetzt im Bereich um 24 Euro in einer starken Unterstützung ist, wo sie auch schon mehrfach nach oben wieder gedreht hat. Und vielleicht klappt es ja auch bei Vestas Wind nochmal mit einer Kursrallye mindestens in Richtung 30 Euro, was dann auch ausgehend von 24 Euro 25% Kursgewinn bedeuten würde. Ja, als nächstes dann die SFC Energy und das ist so eine Aktie so ein bisschen aus dem Bereich Wasserstoff, wenn man so will. Generell ein Bereich, den ich nicht mag. Im Prinzip gibt es auch nur zwei Unternehmen aus diesem Bereich oder drei Unternehmen aus diesem Bereich, die ich mag. Das ist einmal weniger spekulativ die Linde, die ja leider nicht mehr in Deutschland sein möchte. Und dann eben die SFC Energy, die ich jetzt schon angesprochen habe. Und die Alternative ist dann die Friedrich Vorwerk, wobei man bei Friedrich Vorwerk sagen muss, die hatten ja auch einen Börsengang, das war auch zunächst ein Hype. Dann ist die Aktie völlig zusammengebrochen, zuletzt aber schön erholt. Und jetzt ist man da einigermaßen auf Kurs. Also die Friedrich Vorwerk insofern so ein kleiner Geheimtipp, den man sich mal nebenbei anschauen sollte. Bei SFC Energy muss man sagen, laufen die Geschäfte auch schon seit geraumer Zeit jetzt nicht so schlecht. Sieht man auch, wenn man sich beispielsweise die Geschäftszahlen anschaut. 2019 hatte man noch einen Jahresumsatz von 58,5 Millionen Euro. Der sank dann in 2020 etwas auf 53,2 Millionen. 2021 waren es 64,3 Millionen, 2022 85,2 Millionen und zuletzt 118,1 Millionen. Das sah also ganz brauchbar aus. Hinzu kommt, man hat es zwischenzeitlich auch geschafft, einigermaßen profitabel zu werden. Natürlich, die Profitabilität könnte noch gerne gesteigert werden, aber alles in allem relativ solide Entwicklung. Und die spiegelt sich dann auch so ein bisschen im Aktienkurs wieder. Ist noch nicht so lange her. Anfang März diesen Jahres, da hatten wir im Tief Kurse von etwa 16,50 Euro. Konkret waren es 16,52. Mittlerweile sind wir bei 19,66 angekommen. Das sind von diesen Tiefskursen aus schon mehr als 10, mehr als 15% gar. Und das sieht einigermaßen brauchbar aus. Auch ansonsten muss man sagen, die Aktie in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt der ganz große Burner gewesen, aber im Vergleich zu vielen anderen Hoffnungswerten, Wasserstoffwerten wie Neel Asa, dann doch deutlich stabiler, wenn man sich anschaut, dass man die Aktie beispielsweise im Jahr 2020 teilweise unter 10 Euro kaufen konnte. In der Spitze ist sie dann Richtung oder über 30 Euro sogar gelaufen. Jetzt seit einiger Zeit der Rücksetzer, aber sie wird immer mal wieder so im Bereich 16 Euro aufgefangen. Das heißt, unter 16 Euro lassen die Anleger sie eigentlich derzeit nicht fallen. Und insofern ist das immer ein gutes Zeichen. Sprich, wenn es nochmal in diese Richtung gehen sollte, um 16 Euro wäre ein guter Einstieg, kann man sich dann auch charttechnisch eng absichern mit einem Stoppkurs, vielleicht nur 5-6% unter das Einstiegslevel. Und das kann sich dann sehen lassen. Alles in allem, wie gesagt, gibt es schlechtere Unternehmen, gerade aus dem Wasserstoffbereich. Und wenn man da etwas spielen will, wie gesagt, Friedrich Vorwerk kann man sich dann auch anschauen. Der absolute Top-Pick aus meiner Sicht bleibt natürlich Linde, die auch ein Blue-Chip darstellen und seit Jahren eigentlich schon den Anlegern Freude machen. Aber wenn man so ein bisschen ja zocken möchte, so einen kleinen Nebenwert mit dabei haben möchte, dann neben der Friedrich Vorwerk die SFC Energy sicherlich jetzt auch keine ganz schlechte Wahl. Ja, und damit bin ich beim Thema Blue Chips und eine Aktie, die sich zuletzt seit den Tiefskursen vor gut einem halben Jahr mehr oder weniger verdoppelt hat, und das muss man auch sagen, hätte ich so nicht erwartet und hätte auch definitiv davon abgeraten, hier hineinzugehen, das ist die Aktie von Siemens Energy. Und ich erinnere mich noch gut dran, vergangenen November, ich war in München auf Geschäftsreise, wenn man so will, und da gab es dann die Meldung, dass Siemens Energy Staatshilfe brauche, da es sonst doch sehr düster aussehe. Generell sei die Entwicklung des Unternehmens zwar nicht so schlecht, aber man müsse halt Projekte auch vorfinanzieren und da haben wir nicht mehr genug Geld. Und ja, dann hat man eben Staatshilfen, wenn man so will, beantragt und der Staat war dann auch aufgrund dieser Ampelregierung durchaus willens zu helfen, hat aber gesagt, der Mutterkonzern Siemens muss sich dann ebenfalls daran beteiligen und da gab es dann wohl harte Verhandlungen. Am Ende hat aber Siemens dann auch zugestimmt und hat hier auch einige Milliarden bereitgestellt. Der Staat hat das Übrige getan und seitdem läuft die Aktie wie geschnitten Brot, hat sich wie gesagt locker verdoppelt und das eigentlich sehr dubios. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, trotz dieser beeindruckenden Performance seit diesen Tiefskursen, ist sie aber von den Höchstkursen, die nämlich bei knapp unter 25 Euro lagen, immer noch deutlich entfernt. Das sind immer noch, ja, die Aktie müsste nochmal über 25% steigen, beziehungsweise der Kursrückgang vom damaligen Hoch knapp unter 25 Euro wäre immer noch etwa 20%. Also insofern übertreiben sollte man es dann auch nicht mit dem Lob. Und zuletzt kommt die Aktie immer besser in Fahrt. Und hier muss man sagen, das ist dann auch wieder so typisch, die Hoss nährt die Hoss, die Bess nährt die Bess, als die Aktie im Prinzip mit dem Rücken zur Wand stand, das Unternehmen mit dem Rücken zur Wand stand. Da gab es viele Verkaufsempfehlungen oder Underperform-Empfehlungen von den Analysten. Mittlerweile gibt es eine Kaufempfehlung nach der anderen. Zum einen natürlich bedingt durch diese deutliche Kurserholung, durch diese Kursrally. Zum anderen aber auch, weil viele Analysten das Unternehmen mit einem amerikanischen Wert vergleichen, nämlich der kürzlich von General Electric abgespaltenen GE Vernova. Und GE Vernova, muss man wissen, die sind erst seit wenigen Wochen überhaupt börsennotiert. Wenn ich mir das hier anschaue, New York Stock Exchange, dann war der Börsengang oder die Börsennotierung wohl Anfang April, 2. April sind die ersten Kurse damals um die 140. Die Aktie stürzte erst sogar noch ein bisschen ab, fast in Richtung 120. Und seitdem kam es hier zu einer massiven Kursrallye. Jetzt alleine gestern nochmal plus 8% draufgepackt. 166,26, neues Allzeithoch. Und die Bewertung von GE Vernova, die ist deutlich höher, muss man sagen, als die von Siemens Energy. Das Geschäftsfeld oder das Geschäftsmodell lässt sich aber einigermaßen vergleichen. Und mit Verweis eben auf diesen Peer Group Kandidaten GE Vernova kommt es jetzt bei vielen Analysten zu einer Meinungsänderung und es kommt hier zu Upgrades der Aktie, Kurszielerhöhungen, und das treibt die Rallye bei Siemens Energy dann immer weiter. Wie das jetzt hier endgültig weitergehen wird, ist schwer zu sagen. Im Bereich 20 Euro kommen wir an einen charttechnischen Widerstand, da sind wir nicht mehr weit von weg. Wenn der rausgenommen werden könnte, könnte es anschließend in Richtung 24 bis 25 Euro weitergehen. Das wäre dann der Bereich der bisherigen Hochs aus Sicht der letzten 12 Monate, wenn man so will. Darüber lägen die Allzeithochs dann so im Bereich 33 bis 34 Euro, da wäre also nochmal etwas mehr drin. Aber übergeordnet muss man nach wie vor sagen, ist das keine Aktie, die jetzt wirklich super aussieht. Aber kurzfristig, wie gesagt, würde ich sie definitiv noch nicht shorten, weil hier vielleicht noch weitere Kursgewinne möglich sind. Allerdings ist es durchaus eine Aktie, und da bleibe ich bei, die ich mir eher auf die Shortlist packen würde. Sprich, wenn es denn hier zu einer Top-Bildung kommt, dann kann es auch anschließend sehr schnell mit der Herrlichkeit wieder vorbei sein. Und gerade, dass Analysten zuletzt jetzt die Bewertung von GE Vernova immer heranziehen, um die Aktie abzugraden, ist aus meiner Sicht jetzt eher ein schlechtes, denn ein gutes Zeichen. Und vor diesem Hintergrund, wie gesagt, stellt sich mir die Frage, wie weit die Rallye noch gehen kann. Und von daher, Gewinne laufen lassen, ja. Aber wenn man dann eine Top-Bildung sieht, dann auch Gewinne mitnehmen und vielleicht dann irgendwann auch mal shorten. Ja, und eine letzte Aktie zum Schluss aus dem deutschen Markt geht da eher so um den Bereich Dämmung. Das ist Steico. Und auch Steico, muss man sagen, war in der Vergangenheit schon ein Highflyer an der Börse. Im Jahr 2021 im Top die Aktie knapp unter 130 Euro gehandelt, anschließend tief gefallen, muss man sagen. Die Tiefskurse, die lagen so im Bereich knapp oberhalb von 20 Euro, also das war mal eben eine Sechstelung und mehr. Und zuletzt aber hat sich die Aktie gefangen, charttechnisch schöne Bodenbildung, knapp oberhalb von 20 Euro. Es gab zuletzt dann ganz brauchbare Zahlen und deswegen ist die Aktie wieder angesprungen. Und aus fundamentaler Sicht muss man auch sagen, wir hatten hier einen heftigen zwischenzeitlichen Rückgang oder Einbruch des Geschäfts. Aber mittlerweile stabilisiert sich das Ganze. Man sieht das auch, wenn man sich hier die Bilanz anschaut. Im Jahr 2019 Jahresumsatz 281,0 Millionen, 2020 308,8, 2021 388,2, 2022 der Höhepunkt, da war man dann knapp bei einer halben Milliarde Jahresumsatz, 445,2 Millionen. Und eben 2023 der kräftige Rückgang um etwa 20%, kann man sagen, auf 365,3 Millionen. Und jetzt eben die Stabilisierung, zumal man auch sagen muss, es war ja nicht nur ein Umsatzrückgang um rund 20%, sondern es gab eben zugleich auch einen kräftigen Gewinnrückgang, wenn man so will, um mehr als die Hälfte. Und dass die Aktie dann schlecht gelaufen ist zwischenzeitlich, das kann man verstehen, wobei man auf der anderen Seite aber auch immer fragen muss, wenn sich der Gewinn, sagen wir es wie es ist, um rund 60% reduziert, muss die Aktie dann tatsächlich um fast 85% fallen. Und das war sicherlich vielleicht auch eine Übertreibung, die jetzt zuletzt so ein bisschen dann wieder auskorrigiert wurde. Die Aktie ist jetzt mittlerweile wieder im Bereich 35, 36 Euro angekommen. Charttechnisch über die Marke von 34, das ist auf jeden Fall gut. Das war ein Kaufsignal, das gibt dir Luft, aus charttechnischer Sicht weiter zu steigen in Richtung 40, später vielleicht sogar 48 bis 50. Aber kurzfristig sollte man definitiv auch nochmal einen Pullback in Richtung 34, vielleicht knapp unter 34 Euro einplanen. Und ansonsten, wer die Aktie hat, sollte sie sicherlich halten. Wer sie nicht hat, an schwachen Tagen kaufen. Man muss sagen, gestern hatten wir einen schwachen Tag. Es ging zwar nur 65 Cent nach unten, aber das sind umgerechnet dann eben auch knapp 1,8% bei der Aktie. Und von daher Steico sicherlich eine Aktie, die man sich dann auch mal näher anschauen kann. Nach dem schwachen Jahr, was auch zu einer schwachen Performance geführt hat, scheint man jetzt hier wieder auf dem Weg der Besserung zu sein. Ja, und die letzte Aktie, die ich dann auch noch besprechen möchte, die Aktie von SMA Solar aus dem Bereich Solartechnik, Wechselrichter. Und hier haben wir ein ähnliches Bild gehabt Das Unternehmen ist eigentlich ein Unternehmen, was jetzt langfristig nicht gerade zu den Erfolgsgeschichten zählt, anders als beispielsweise der Konkurrent Enphase Energy in den USA. Aber wir hatten dann eben diese starken Subventionen durch Joe Biden in den USA und die haben doch zu einem Solarboom halt 2022, 2023 geführt. Was man eben an der Börse auch bemerkt hat, es gab ja dann auch immer gute Quartalszahlen, gute Geschäftszahlen. Und irgendwann war es dann halt so, dass die Wechselrichter von Unternehmen wie SolarEdge oder eben Enphase Energy ausverkauft waren und jeder, der noch irgendwie Solar machen wollte und Wechselrichter brauchte, der hat dann irgendwann auch mal zu denen von SMA Solar gegriffen. Deswegen liefen die Geschäfte dann ganz am Ende des Booms auch hier gut. Das hat dann dazu geführt, dass das Management des Unternehmens gesagt hat, okay, wir sehen jetzt einen Boom, der wird wahrscheinlich auch länger anhalten, nicht so zyklisch sein wie in der Vergangenheit, deswegen weiten wir die Produktionskapazitäten aus und ich hatte damals schon gesagt, dass das aus meiner Sicht ein schwerer Fehler sein könnte, denn ich glaube, dass sich das Ganze, wenn die Subventionen langsam auslaufen, wieder normalisieren wird und dann SMA Solar wieder ein tendenziell eher Branchenverlierer ist. Und deswegen riet ich zu Kursen über 100 Euro die Aktie tendenziell zu shorten, wer mutig war. Und das war auch genau richtig, denn im Top hatten wir hier Kurse von 111,10 Euro. Also ab 110 shorten hat man sie mehr oder weniger auf dem Top geshortet. Und in der Spitze ging es dann tatsächlich nach unten auf Kurse knapp oberhalb nur noch von 46 Euro. Zuletzt hat man sich dann ein bisschen berappelt. Zwischenzeitlich ist man sogar mal Richtung 60 Euro gestiegen, wieder zurückgefallen. Charttechnisch ist das jetzt so ein bisschen kritisch. Das könnte durchaus sein, dass das jetzt unterhalb von 50 Euro so eine Art Bodenbildung ist und die Aktie dann langsam wieder auf den Weg nach oben sich macht. Aber hier muss man ganz klar sagen, sofort shorten würde ich sie vor dem Hintergrund der charttechnischen Situation vielleicht nicht. Aber wenn es dann nochmal in Richtung 60 geht und die 60-Euro-Marke nicht geknackt werden kann, dann wären Kurse um 60 Euro eine gute Short-Gelegenheit. Sollte die Aktie aber über die 60 Euro nach oben ausbrechen, dann kriegen wir erstmal ein kurzfristiges Kaufsignal in Richtung 70 bis 75 und spätestens dann ab 75 bis 80 Euro wäre das aus meiner Sicht eine erneute gute Short-Gelegenheit. Also insofern, wer es sehr spekulativ mag, der kann sich die Aktie definitiv auch mal auf die Watchlist packen, auf die Short-Watchlist wohlgemerkt. Die Long-Seite würde ich nicht spielen, auch wenn es kurzfristig vielleicht ertragreich sein könnte, hier eine Gegenbewegung Richtung 60, wenn es gut läuft, vielleicht sogar bis 75 Euro zu spielen. Aber da gibt es aktuell noch nicht die massiven Anzeichen dafür. Das kann also auch noch wegkippen. Und vor diesem Hintergrund, wo ich gerade die Meldung bekomme, dass der FC Bayern 1-0 hinten liegt, ja, bin ich damit dann auch durch, eine gute halbe Stunde. Ich denke, dass wir viele Werte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien besprochen haben. Ich denke, dass da für den einen oder anderen etwas dabei ist, ob das jetzt ein Abo Wind, ein Energiekonto, da muss man ein bisschen abwägen, was man da bevorzugt, eine 2G Energy, von der ich nach wie vor sehr viel halte, oder andere sind. Eine Steiko beispielsweise auch nicht zu vergessen, aber eben auch etliche Aktien, vor denen man einfach warnen muss und ganz besonders eben vor den beliebten Aktien, wie eben Ballard Power, wie eben Neil Asa und wie eben Plug Power oder auch Nikola, von denen ich definitiv meine Finger lassen würde, weil die aus meiner Sicht am Ende zu einem Totalverlust führen werden. Ja, das soll es gewesen sein. Jetzt genau 16 Uhr. Dann geht der Podcast jetzt gleich auch online und ich zum Fußball. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich dann für heute und sage Tschüss und Bye-bye bis am Montagabend. Und wie immer verabschiedet sich an dieser Stelle ihr euer Sascha Huber.